All jene, die auf See sterben, werden in das Ulutein gezogen, um als lebende Tote wieder aufzuerstehen. Prinz Irelian von Ultuan.
Ahoi, ihr Landratten, und willkommen beim Altdorfer Herold mit Folge 28. Ich bin Kapitän Jeremy und in meiner Schiffsbesatzung habe ich heute Freibeuter Paul.
Moin, moin.
Wie ihr unschwer heraushören könnt, befinden wir uns heute auf hoher See, denn wir wollen heute mit euch über mächtige Seeschlachten, Piraten und Seeungeheuer sprechen. Es geht um das Spielsystem Manowar, nicht die Band, und Dreadfleet. Doch zuerst, wie immer, berichten wir, was wir beim Landgang so alles im Hobby-Progress gemacht haben. Paul fängt heute an.
Ja, ich bin voll im Heresy-Fieber. Ich bastel irgendwie an mehreren Zone Mortalis-Armeen gleichzeitig. Und jetzt habe ich gerade ein paar Imperial Fists in der Mache, ein paar Iron Hands, Night Lords. Und ich habe ein bisschen noch an meinen Red Scorpions für Lieber Badab gebastelt.
Hast du nicht auch noch Wordbearers?
Ja, an Wordbearers habe ich aber gerade noch nicht gebastelt, seit der letzten Folge.
Okay. Faul, ganz schön faul. Nur, was waren das? 5 Armeen gleichzeitig.
Ja, es sind ja immer nur 1500 Punkte, ne?
Ja, ist ja nix.
Außer Red Scorpions, das sind 3000, aber ja.
Ja, verrückt. Verstehe ich nicht, wie man da noch Zeit für irgendwas anderes hat, ehrlich gesagt.
Ja, aber dafür ist halt alles auf demselben unfertigen Zustand, ne? Also, manche Sachen habe ich so in Tüten zusammengepackt, ne, was eine Einheit wird. Manche habe ich schon zusammengeklebt, aber es ist noch nichts grundiert oder so.
Ach so, ich dachte, es wäre schon alles gebaut.
Oder nein,
bauen.
Also ja, ich baue an allem gleichzeitig, aber dann kriegt die eine Armee mal einen Zehnertrupp, die andere kriegt mal einen Zehnertrupp und dann schleichen sich alle Armeen gleichzeitig so langsam vor sich hin.
Na je. Bis wann willst du die fertig haben?
Ich habe kein Zeitlimit. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass mich das unglaublich stresst, wenn ich irgendwelche Termine habe, hobbytechnisch.
Naja, zu erzählen.
Und deswegen mache ich jetzt einfach gerade, worauf ich Lust habe. Und dann ist es halt egal, wann die fertig sind, ne?
Ja, das stimmt.
Und wie sieht's bei dir aus?
Ach ja, ich bin ja jetzt eine Woche alleine zu Hause. Also bis auf die Katze ist niemand hier.
Jeremy allein zu Hause.
Ja. Und bis auf das Gothic-Remake hält mich auch nichts vom Malen ab, was ganz gut ist. Und ich komme jetzt tatsächlich ganz gut voran. Also ich habe ja meine Horus Heresy Salamanders. Da habe ich jetzt die normale Infanterie komplett fertig. Das sind, glaube ich, 50 oder 60 Marines gewesen. Und habe jetzt nur noch Terminatoren. Also ich habe eben gezählt, ich habe noch 19 Modelle, die ich bemalen muss. Dummerweise sind da drunter 2 Dreadnoughts, 2 Droppods. Ein Droppod muss ich noch drucken und bemalen. Und Terminatoren. Und hier, wie heißen sie? Die Laserkanonen-Plattform. Weißt du, was ich meine?
Rapier-Batterien?
Genau, die Rapier-Batterien. Und dann bin ich soweit durch. Bin jetzt auch zufrieden. Hab ja alle meine Infanteristen nochmal durch Streaking Grime gezogen. Hab ja die ganze Zeit hin und her überlegt, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Machst du das eigentlich immer? Also warum solltest du das jetzt nicht auch machen? Und das ging schneller als gedacht, weil ich habe eigentlich gedacht, das wird richtig ätzend, 50 Marines nochmal da durchzuziehen. Aber es ging dann doch, ich glaube, einen Tag habe ich gebraucht. Und dann waren sie durch. War halt ein riesiger Berg an Q-Tips, der sich gesammelt hat. Aber ja, jetzt sind sie durch. Und dann bin ich ja durch einen glücklichen Zufall für sehr wenig Geld an eine The Old World Starterbox gekommen. Die Khemri-Edition. Also bis auf Folie ab von der Box ist da noch alles original drin verpackt.
Geil.
Und ich habe da halt 100 Euro für bezahlt. Also das wäre halt dumm gewesen, das irgendwie nicht zu machen. Und das werde ich dann wohl, das wird so ein Projekt, das mache ich dann, wenn ich, also einfach ohne Zeitdruck.
Ja, cool.
Ich glaube, da will ich auch mal dann experimentieren, weil das sind ja 93 Modelle und halt alles Skelette. Und der gute Zigor oder Cosmos Chaotica ist ja, glaube ich, bei Instagram. Der hat ja so eine kurze Videoserie gemacht, wo er eine Skaven-Armee innerhalb von einem Wochenende bemalt hat.
Mhm.
Und dafür diese, ich glaube, von Army Painter, diese Pots, wo du, also im Endeffekt ein Wash, wo du einfach nur deine Minis reinsteckst, wenn du ja. Grundfarben drauf hast, und dann ziehst du die wieder raus. Das will ich mal für Skelette ausprobieren, weil ich glaube, es gibt keine Modelle, für die sich sowas mehr lohnt als eine Skelettarmee.
Ja, auf jeden Fall. Ist interessanterweise, ist das ja auch eine Öl- oder Animal Wash, ne? Ich dachte immer, das wäre Acrylfarbe.
Ah, ist das so?
Ja.
Weil ich habe noch drüber nachgedacht, das halt auch mit Öl zu machen, und dachte dann, ja, aber es ist, also das ist echt eine Schweinerei, dann da muss ja immer noch danach die meiste Farbe wieder entfernen. Und bei denen habe ich es aber so verstanden, du tunkst die halt da rein und schüttelst die ein bisschen ab und dann musst du nichts mehr damit machen. Also danach kommt halt Highlighten und so, aber dann musst du halt nichts mehr entfernen von dem, von der Flüssigkeit.
Aber, ja, voll. Boah. Aber genau, es ist halt trotzdem eine Art Ölfarbe.
Ja, krass. Ich dachte auch, das wäre einfach im Endeffekt so spezielles, in Anführungsstrichen, Agrax Earthshade.
Dachte ich auch ganz lange.
Ja.
Aber, also vielleicht irre ich mich, aber ich bin der Meinung, das ist irgendwie ein Öl oder so.
Aber wenn ich nichts entfernen muss, muss ich es ja zumindest vorher nicht lackieren. Das ist ja schon mal ein Schritt, der dann wegfällt. Ja, sonst weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Hörbuch gehört, The Old World, immer noch. Habe aber Konrad der Krieger nicht weitergelesen. Weil ich einfach im Moment, keine Ahnung, komme ich nicht zu. Habe überlegt, ob ich mir einen E-Book-Reader hole, weil ich komme ja nicht mal dazu, das eine Buch zu lesen. Deswegen habe ich überlegt, ob ich mir einen E-Book-Reader hole, damit ich dieses verdammte vergriffene Buch The Skaven Wars mal lesen kann. Diese Trilogie, die um die schwarze Pest bei Warhammer Fantasy, wo die Skaven die Seuche im Imperium ausgebreitet haben und dann die Invasion gestartet haben. Und das ist ja so ein richtig dicker Wälzer und soll richtig gut geschrieben sein. Aber man bekommt das Buch natürlich nirgendwo. Beziehungsweise wenn, dann irgendwie für 200 Euro.
Natürlich.
Ja. Und als E-Book kostet es entweder 15 Euro oder man kommt halt anderweitig daran. Ja, da habe ich dann mal nach E-Book-Readern geguckt und dann habe ich mir gedacht, ja, ist aber auch ganz schön bescheuert, irgendwie für 150 Euro einen E-Book-Reader zu kaufen, damit du da drei Bücher liest, die du lesen willst.
Ja, sonst zur Not liest du es halt auf dem Rechner, ne?
Ja, aber das finde ich echt, bin ich kein Fan von.
Ja. Vielleicht kriegt man das ja auch irgendwie aufs Handy emuliert oder aufs Tablet oder so.
Ja, ich muss mal gucken. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch den Roman für das heutige Thema lesen, den Dreadfleet-Roman. Und habe den tatsächlich dann auf dem PC angefangen und habe dann gemerkt, nee, habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, aber nee, das war's so im Großen und Ganzen.
Ja, schön.
Auf jeden Fall komme ich voran. Das ist das Wichtigste. Kein Stillstand.
Ja, genau, genau. Immer dranbleiben. Alright. Ja, und damit zurück an Deckmatrosen. Wir sprechen über Manowar. Das war ein von Games Workshop veröffentlichtes Tabletop-Spiel, das Seeschlachten in der Welt von Warhammer Fantasy darstellte. Und das wurde 1993 veröffentlicht, von Nigel Stillman entwickelt, der ja einer der prägenden Autoren der frühen Warhammer-Edition war. Und er wurde dabei unterstützt von Andy Jones und Bill King. Und Ziel war es, die Konflikte der Warhammer-Welt vom Schlachtfeld auf die Ozeane zu verlagern und den Spielern die Möglichkeit zu geben, als Admiräle mächtiger Flotten gegeneinander anzutreten.
Der Name des Spiels, Manowar, leitet sich vom englischen Begriff Man of War ab. Das ist eine historische Bezeichnung für große Kriegsschiffe. Diese gewaltigen Schlachtschiffe bildeten das Herzstück jeder Flotte und standen auch namensgebend im Mittelpunkt eben des Tabletop-Spiels. Und obwohl Manowar nur wenige Jahre offiziell unterstützt wurde, gilt es bis heute als eines der beliebtesten Specialist-Games von Games Workshop und besitzt eine treue Fangemeinde. Und das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich wusste, dass es so einen harten Kern gibt, der das Spiel sehr gut findet, aber ich wusste nicht, dass das so beliebt ist, weil man hört auch echt wenig davon.
Ja, ich glaube, das muss man natürlich münzen auf Specialist-Games für Warhammer Fantasy. Also,
ja,
ich glaube, sowas wie Battlefleet Gothic ist natürlich viel beliebter.
Ja, ist ja, ich glaube, es geht alles, was so Fantasy-Specialist-Games, jetzt abgesehen von Mordheim, sind, gehen unter, wegen dem großen Klops 40k und seinen Specialist-Games. Ja. Aber hat mich auf jeden Fall gewundert.
In Manowar übernimmt jeder Spieler das Kommando über eine Flotte von Kriegsschiffen Und anders als bei großen Landgefechten bei Warhammer Fantasy besteht eine Flotte meist nur aus wenigen Modellen, häufig so zwischen 6 und 12 Schiffen. Dennoch entwickeln sich die Gefechte zu taktisch anspruchsvollen Seeschlachten, bei denen Windrichtung, Feuerkraft, Manöver und Interaktion über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Eine Besonderheit des Spiels war die detaillierte Schadensverwaltung. Jedes Schiff verfügte über eine eigene Schiffskarte mit Trefferzonen. Artillerietreffer konnten einzelne Bereiche des Schiffs beschädigen oder zerstören. Dann konnten zum Beispiel die Masten brechen, Kanonen konnten ausfallen, Kessel explodieren oder Brände auf Deck ausbrechen. Und dadurch entstanden dann oft dramatische Spielsituationen, in denen schwer beschädigte Schiffe noch verzweifelt versuchten, ihren Gegner zu versenken, bevor sie selber explodierten oder versanken. Genauso wichtig wie die Bewaffnung war der Wind, weil man ist auf dem offenen Meer. Segelschiffe konnten bei günstigen Bedingungen enorme Geschwindigkeiten erreichen, während Gegenwind sie nahezu bewegungsunfähig machte. Manche Völker setzten dagegen auf Dampfmaschinen, Ruderantrieb oder sogar Magie, um ihre Schiffe unabhängig von den Launen der Natur zu bewegen.
Die Flotten von Manowar bestanden aus 3 grundlegenden Schiffskategorien. Die größten und mächtigsten Schiffe waren die namensgebenden Manowar. Diese gewaltigen Kriegsschiffe operierten einzeln und dienten meist als Flaggschiffe der Flotte. Auf ihnen befanden sich der Admiral sowie gegebenenfalls ein Zauberer. Manowar verfügten über zahlreiche Trefferzonen, starke Bewaffnung und konnten enorme Mengen Schaden einstecken. Sie bildeten das Zentrum jeder Flotte und waren oft entscheidend für den Ausgang einer Schlacht.
Und dabei fällt mir auf, entschuldigt, wenn wir die ganzen englischen Begriffe benutzen, aber ich habe weder zu Manowar noch zu Dreadfleet besonders viel auf Deutsch gefunden, wenn es um Namen und Bezeichnungen von Schiffen ging. Da gab es wirklich irgendwie nur englischen Kram. Jedenfalls stellt den Großteil einer Flotte die sogenannten Ships of the Line. Diese Schiffe sind mittlerer Größe und operierten in Geschwadern von jeweils 3 Schiffen. Innerhalb des Verbandes fungierte dann eins der Schiffe als Führungsschiff. Verlor ein anderes Schiff den Kontakt zu seinem Geschwader, konnte es nur noch eingeschränkt agieren. Die Schiffe waren vielseitig und bildeten das Rückgrat jeder Flotte. Sogenannte unabhängige Schiffe operierten ähnlich wie Manowar einzeln, waren jedoch deutlich kleiner. Häufig besaßen sie besondere Fähigkeiten oder ungewöhnliche Bewaffnungen, die sie von den regulären Geschwadern unterschieden. Mit der Erweiterung Sea of Blood kam dann eine weitere Kategorie hinzu: Flieger. Fliegende Einheiten trafen meist in Schwadronen zu 3 Modellen auf und konnten gegnerische Schiffe überfliegen, überraschende Angriffe durchführen und eröffneten eine völlig neue taktische Dimension.
Eine klassische Spielrunde begann mit einem Initiativwurf. Bei Gleichstand konnte sich sogar die Windrichtung ändern, was unmittelbare Auswirkungen auf das gesamte Schlachtfeld hatte. Anschließend folgte die Magiephase. Zauberer konnten mächtige Zauber wirken oder gegnerische Magie bannen. Danach wurden die Einheiten abwechselnd aktiviert. Diese Mechanik war für Games Workshop-Spiele der damaligen Zeit ungewöhnlich, da die meisten Systeme nach dem klassischen Ich-bin-dran-du-bist-dran-Prinzip funktionierten. Durch die abwechselnden Aktivierungen blieben beide Spieler ständig am Geschehen beteiligt. Während ihrer Aktivierung bewegten sich die Schiffe zunächst und eröffneten anschließend das Feuer.
Ich würde mir so wünschen, dass in mehr Games Workshop-Spielen dieses Ich-bin-dran-du-bist-dran-Prinzip durchgesetzt werden würde.
Auf jeden Fall.
Gerade in größeren Spielen.
Ja.
Es gibt nichts Nervigeres, als eine Dreiviertelstunde darauf zu warten, dass der Gegner fertig ist und man macht nichts anderes, als Figuren vom Tisch runternehmen.
Ja.
Für den Beschuss der Schiffe wurden dann Würfel geworfen, überraschend, um Treffer, Einschlagsorte und Schadenswirkung zu bestimmen. Besonders große Schiffe konnten gezielt hohe oder tiefe Treffer anvisieren. Wurde ein Bereich beschädigt, verlor das Schiff entsprechende Fähigkeiten. Kritische Treffer konnten Brände auslösen, Munitionslager detonieren lassen oder Lecks unter der Wasserlinie verursachen. Neben Artillerieduellen spielten Enterkämpfe eine wichtige Rolle. Hier kämpfte die Besatzung 2 Schiffe direkt gegeneinander. Der Sieger konnte das gegnerische Schiff versenken oder als Preis übernehmen. Finde ich ein geiles Prinzip. Allgemein, je mehr ich über Dreadfleet und Manowar gelesen habe, habe ich mir eigentlich gedacht, habe ich eigentlich auch mal Bock, zumindest auszuprobieren.
Ja, safe.
Ich habe schon bei eBay nach Dreadfleet-Boxen geguckt und die sind gar nicht so teuer.
Oh, krass. Ja, musst du mir mal schicken. Ich habe auch Bock.
Ja.
Die Grundbox erschien dann 1993 in englischer Sprache und enthielt eigentlich alles Notwendige für erste Seeschlachten, wie halt üblich bei einem Games Workshop-Spiel, ne? Der Inhalt umfasste unter anderem das Regelbuch, eine Bemalanleitung, Schablonen, Marker, Flottenlisten, 18 Insel- und Sandbankteile aus Pappe und 12 Plastikgaleeren. Davon waren 6 rot und 6 blau. Da musste man die eigentlich gar nicht anmeinen fürs erste Spiel.
Das klassische Ansuchten von Games Workshop, damit man mehr kauft.
Mit diesen Modellen konnten die Spieler erste Gefechte austragen und die Grundmechaniken des Spiels kennenlernen. Die enthaltenen Flottenlisten deckten bereits die wichtigsten Völker der damaligen Warhammer-Welt ab. Das Imperium, Bretonia, Hochelfen, Dunkelelfen, Zwerge sowie Orks und Goblins.
Die erste Erweiterung erschien kurz nach dem Grundspiel und trug den Titel Sea of Blood. Die enthielt dann neue Regeln für Seeungeheuer und Flugeinheiten, neue Schiffsoptionen, Anti-Flieger-Ausrüstung und zusätzliche Flottenkarten und Schablonen. Außerdem wurde die Standardgröße einer Flotte von 1000 auf 1300 Punkte erhöht, um Platz für Flieger und Monster zu schaffen. Dieses Format etablierte sich schnell als neuer Standard für das Spiel. Das alte wurde also fallen gelassen und das neue war der Konsens für neue Spiele.
Besonders beliebt waren die Seeungeheuer, die von nahezu jeder Flotte eingesetzt werden konnten. Zu ihnen gehörten der Behemoth, Kraken, Leviathan, Megalodon, Prometheaner, Seedrache, Seeschlange, Triton und das Wasserelementar. Für viele dieser Kreaturen erschienen eigene Miniaturenboxen wie Monsters of the Sea oder Beast of the Deep.
Außerdem führte Sea of Blood die Flotte der Norse ein. Diese an Wikinger angelehnten Langschiffe verfügten kaum über Fernwaffen, waren jedoch äußerst gefährlich in Enterkämpfen. Berserker und Ulfverena machten sie zu gefürchteten Nahkämpfern auf See. Kennt man ja von den Norse auch aus Warhammer Fantasy. Die haben ja auch so gut wie keine Artillerie, aber dafür Berserker etc., denen man nicht im Nahkampf über den Weg laufen will.
Ja.
Die zweite Erweiterung, Plague Fleet, konzentrierte sich auf die Mächte des Chaos. Überraschenderweise. Und erschien ebenfalls ohne Miniaturen. Überraschenderweise. Sie enthielt ein neues Regelbuch und neue Magiekarten. Neu eingeführt wurden die Chaosflotten, Chaosgötterflotten, Skavenflotten und Chaoszwergeflotten. Zusätzlich enthielt die Erweiterung spezielle Szenarien für die dämonischen Gewässer des Chaosmeeres. Und besonders hervorzuheben war das neue Chaos-Magiesystem. Das war nämlich deutlich mächtiger und gefährlicher als die normale Magie.
Eine der größten Stärken von Manowar war die enorme Vielfalt seiner Flotten. Jede Fraktion verfügte über einen eigenen maritimen Charakter, der sich nicht nur in den Miniaturen und der Hintergrundgeschichte, sondern auch in den Spielregeln widerspiegelte. Während manche Völker auf schwere Artillerie setzten, vertrauten andere auf Geschwindigkeit, Enterkämpfe, Magie oder bizarre Konstruktionen.
Zum Beispiel die Flotte des Imperiums repräsentiert den technologischen Fortschritt der Menschen in der alten Welt. Ihre Schiffe verbinden traditionelle Seefahrt mit moderner Kriegsführung und verfügen über eine ausgewogene Mischung aus Beweglichkeit, Feuerkraft und Widerstandsfähigkeit. Typisch für imperiale Schiffe ist die Kombination aus Segeln und Rudern. Kriegsgaleeren und Wolfsschiffe nutzen beide Antriebsarten und können dadurch flexibel auf wechselnde Windverhältnisse reagieren. Und ergänzt werden sie durch spezialisierte Schiffe wie den Hellhammer oder die Iron Fist, die gewaltige Geschütze oder Mörser tragen. Das Herzstück der imperialen Flotte bildet das imperiale Großschiff. Diese mächtigen Kriegsschiffe sind mit zahlreichen Kanonen bestückt und können es selbst mit den größten Gegnern aufnehmen. Unterstützt werden die Flotten gelegentlich von Greifenreitern, die feindliche Flieger bekämpfen oder Angriffe aus der Luft durchführen. Optisch zeichnen sich imperiale Schiffe durch ihre kantige Bauweise mit hoher Bug- und Heckkastellen aus. Sie wirken schwerfällig, sind aber äußerst robust und hochseetauglich. Also im Endeffekt auch wie bei Warhammer Fantasy, das Imperium ist so ein bisschen Jack of all trades. Ist nirgendwo drin richtig gut, kann aber auf jede Bedrohung reagieren.
Ja. Die Flotte Bretonias verkörpert die Ideale des Ritterreiches, auch auf See. Im Gegensatz zum Imperium setzt Bretonia fast ausschließlich auf elegante Segelschiffe. Die Rümpfe sind schlanker und stromlinienförmiger als die ihrer imperialen Nachbarn und die Schiffe wirken deutlich edler und kunstvoller gestaltet. Die wichtigsten Häfen Bretonias liegen in Brionne und Bordeaux. Berüchtigt sind diese Städte nicht nur für ihre Handelsflotten, sondern auch für Korsaren und Freibeuter, die häufig unter bretonischer Flagge segeln.
Finde ich tatsächlich seltsam, dass Korsaren und Freibeuter unter bretonischer Flagge segeln, beziehungsweise dass Bretonen das mit ihrer Ehre irgendwie.
Ja, er hätte für mich mehr zum Imperium gepasst.
Ja, kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Korsaren und Freibeuter vor schippern lassen und die Ritter dann im Hintergrund bleiben, sondern eher, dass die Ritter so richtig dumme Aktionen machen und für die Lady schreien und dann mitten in die gegnerische Flotte. Und alle gehen unter. Und natürlich tragen alle Ritter brutal schwere Rüstungen
Na auf klar. See,
damit sie auf jeden Fall sofort untergehen, wenn sie das Wasser nur berühren. Was auch überraschend ist, ist, dass, obwohl die bretonische Ritterschaft Schwarzpulverwaffen offiziell verachtet, verfügen die Schiffe trotzdem über Kanonen. Diese werden allerdings von einfachen Seeleuten bedient, während die adligen Kapitäne ihre ritterliche Ehre gewahrt sehen. Eine Besonderheit der bretonischen Flotte sind die Pegasus-Ritter. Diese fliegenden Ritter greifen feindliche Flieger an und sichern die Lufthoheit über dem Schlachtfeld. Ja gut, also scheinbar, wenn man die einfach vorschickt und sagt, ja, ich habe damit eigentlich nichts zu tun, ich habe dem ja nur Geld gegeben, damit er mit Schwarzpulver schießt, dann ist die Ehre gesichert. Die Azur von Ulthuan oder auch Hochelfen gelten als die größten Seefahrer der Warhammer-Welt. Ihre Schiffe sind schnell, elegant und außergewöhnlich manövrierfähig. Die berühmten Drachenschiffe und Adlerschiffe durchschneiden die Wellen mit erstaunlicher Geschwindigkeit und viele ihrer Schiffe besitzen die Form schlanker Katamarane und sind den schweren Konstruktionen anderer Völker deutlich überlegen, wenn es um Wendigkeit geht. Zusätzlich erhalten die Hochelfen häufig Unterstützung aus der Luft. Riesenadler, Greifen und sogar Drachen begleiten die Flotten Ulthuans und verleihen ihnen eine zusätzliche taktische Dimension.
Im Gegensatz dazu ist die Flotte der Dunkelelfen eine der furchterregendsten Streitkräfte der Warhammer-Welt. Ihr Zentrum bilden die Schwarzen Archen, gewaltige schwimmende Festungen, die einst Teil der elfischen Heimat Nagarith waren. Diese gigantischen Kriegsschiffe dienen gleichzeitig als Festungen, Häfen, Sklavenlager und mobile Städte. Von ihnen aus starten die Schwarzen Korsaren ihre Raubzüge gegen die Küsten der alten Welt. Begleitet werden die Archen von kleineren Kriegsschiffen und einer Vielzahl gezähmter Meeresmonster. Die Dunkelelfen sind berüchtigte Piraten und Sklavenjäger, deren Angriffe oft völlig überraschend erfolgen. Manticore-Reiter sorgen für Luftunterstützung und verbreiten Schrecken unter den Gegnern.
Die schwarzen Archen sind super umgesetzt in Total War Warhammer. Da sind die Dunkelelfen, also die können die schwarzen Archen bauen und das sind im Endeffekt einfach komplette Städte, mit denen du über die Meere schippern kannst und dann einfach ans andere Ende der Welt und kannst da immer noch deine Einheiten ausbilden.
Geil.
Der Gegensatz von Elfen, nämlich die Zwerge von Karas Ankor, misstrauen Wind und Segeln. Deshalb bestehen ihre Flotten ausschließlich aus dampfbetriebenen Eisenpanzerschiffen. Die Heimat dieser Flotte ist die große Hafenfestung Barak-Var. Von hier aus patrouillieren die berühmten Ironclads und Dreadnoughts durch die Gewässer der alten Welt. Zwergenschiffe sind außergewöhnlich schwer gepanzert und mit zahlreichen Geschützen ausgestattet. Ihre Feuerkraft ist legendär und selbst größere Gegner haben Schwierigkeiten, ihre Panzerung zu durchdringen. Besonders bemerkenswert sind die Nautilus-U-Boote, die zu den technologisch fortschrittlichsten Konstruktionen der Warhammer-Welt gehören. Ergänzt werden die Flotten durch Gyrokopter und Beobachtungsballons. Was mir dabei einfällt, ne? Ich weiß nicht, also ich weiß, das muss funktionieren, weil es in der echten Welt auch funktioniert. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wirklich dumm, weil ich einfach nicht verstehe, wie Dinge, die irgendwie, keine Ahnung, 80.000 Tonnen wiegen, wie können die auf der Wasseroberfläche schwimmen? Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, zum Glück bin ich kein Physiker und kann und werde es dir nicht erklären können.
Ja, das ist wahrscheinlich einfach Magie.
Ja.
Das ist die Magie der echten Welt, sind Physiker. Man weiß ja durch einen berühmten deutschen Philosophen, Physik ist
Magie durch Wollen. Nee, Magie ist Physik durch Wollen.
Ja, ich meine auch.
Mhm.
Deswegen haben die Russen auch Panzer, die 300 km/h fahren.
Im Gegensatz zu den anderen Völkern sind die Orks und Goblins keine geborenen Seefahrer. Dennoch unternehmen sie immer wieder gewaltige Seefeldzüge, häufig mit Schiffen, die eher zusammengezimmerte Festungen als echte Wasserfahrzeuge sind. Ihre Flotten bestehen aus improvisierten Konstruktionen, erbeuteten Schiffen und gewaltigen Hulks, schwimmenden Festungen voller Grünhäute. Navigation und Seetüchtigkeit spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Statt auf Präzision setzen die Orks auf rohe Gewalt. Katapulte, Speerschleudern, Rammen und Enterbrücken dominieren ihre Schiffe. Oft versuchen sie, den Gegner schlicht zu rammen und anschließend im Nahkampf zu überwältigen. Lindwurmreiter begleiten die Flotte aus der Luft und halten Ausschau nach lohnender Beute. Wie schon erwähnt, orientieren sich die Norse an den Wikingern der realen Geschichte. Ihre Flotten bestehen aus Langschiffen mit gestreiften Segeln und Drachenköpfen am Bug. Anders als die meisten anderen Völker verzichten sie vollständig auf Artillerie, stattdessen konzentrieren sie sich ausschließlich auf Enterkämpfe. Ihre Schiffe werden oft eng zusammengeführt, um schwimmende Schlachtfelder zu bilden, auf denen die Krieger ihre Gegner im Nahkampf niedermachen. Die Königsschiffe dienen als Flaggschiffe und transportieren große Mengen kampferprobter Nordmänner. Und Frauen. Sicherlich auch.
Wahrscheinlich. Und was man aus überhaupt nicht komisch peinlichen Instagram-Videos weiß, die singen auch keine Chanties, sondern die machen Wikinger-Hip-Hop.
Sicherlich.
Ich kann dir nur empfehlen, mal danach zu suchen. Das ist, ja, du wirst ein bisschen Fremdscham, glaube ich, empfinden. Die Flotte der Skaven, vereint Wahnsinn, Warpstein-Technologie und lebensgefährliche Experimente. Viele ihrer Schiffe basieren auf gekaperten Fahrzeugen anderer Völker, die von den Rattenmenschen umgebaut wurden. Oder verbessert, würde ich sagen. Aber gut. Warpstein-betriebene Dampfmaschinen treiben die Schiffe an, wobei Explosionen und technische Defekte jederzeit möglich sind. Möglich. Also, naja. Die Skaven setzen auf Geschwindigkeit, bizarre Waffen und zerstörerische Technologie. Ihre Schiffe wirken oft improvisiert, können aber überraschend effektiv sein.
Die Flotte von Zar Nakrund von den Chaoszwergen stellt die industrielle Perversion zwergischer Ingenieurskunst dar.
Buh.
Gewaltige Dampfschiffe transportieren überdimensionierte Tremorkanonen, Raketenwerfer und andere monströse Kriegsmaschinen. Alle Schiffe sind schwer gepanzert und erinnern eher an schwimmende Festungen als an normale Kriegsschiffe. Besonders berüchtigt sind die Thunder Roller und ihre gigantischen Walzenkonstruktionen und die Hull Destroyer, deren einziger Zweck darin besteht, gegnerische Schiffe zu rammen und aufzureißen.
Also man weiß ja, ich bin kein Fan von Chaoszwergen, aber Tremorkanone ist schon geil, ey. Die Mächte des Chaos verfügen über mehrere eigenständige Flotten, die jeweils die Eigenschaften ihres Gottes widerspiegeln. Korns Flotten konzentrieren sich fast ausschließlich auf Nahkampf und Interaktion. Ihre Schiffe sind dafür gebaut, den Gegner zu rammen und seine Besatzung niederzumachen. Die Schiffe Nurgles sind verrottete, von Krankheiten zerfressene Wracks. Trotz ihres erbärmlichen Zustands sind sie erstaunlich widerstandsfähig. Besonders im Enterkampf verbreiten sie Seuchen und Verderben. Die Flotten Slaanesh sind die schnellsten Chaosflotten. Ihre Schiffe sind elegant, farbenprächtig und auf Geschwindigkeit ausgelegt. Sie greifen oft die Besatzung ihrer Gegner direkt an. Die Flotte des Tsiinch ist einzigartig. Sie besteht größtenteils aus fliegenden Einheiten, darunter schwebende Türme, fliegende Schiffe und mächtige Dämonen. Was man also so ein bisschen rausgehört hat jetzt, ist, jede Fraktion besitzt einen einzigartigen Spielstil. Die imperialen Schiffe kombinieren Segel und Ruder sowie schwere Kanonen und Mörser. Bretonen orientieren sich an Galeonen des 17. Jahrhunderts. Zwergenflotten bestehen aus dampfbetriebenen Eisenpanzerschiffen und sogar U-Booten. Hochelfen setzen auf schnelle Katamarane, während Dunkelelfen lebende Meeresmonster als Kriegsschiffe nutzen. Orks machen Orksachen und verfügen über improvisierte, aber robuste Konstruktionen. Chaoszwerge führen schwimmende Festungen mit gewaltigen Geschützen ins Feld. Chaosflotten spiegeln jeweils die Eigenschaften ihres Gottes wider. Norse sind auf aggressive Enter-Taktiken spezialisiert. Und Skaven machen Skaven-Sachen. Entweder explodiert der Gegner oder sie selbst.
Und während die Galeeren der Grundbox aus Kunststoff bestanden, wurden nahezu alle weiteren Schiffe als Metallminiaturen produziert. Die Verpackungen waren teilweise ungewöhnlich gestaltet, einige Geschwader mussten mehrfach gekauft werden, um die erforderlichen 3 Schiffe für eine Einheit zu erhalten, und dadurch waren bestimmte Modelle besonders gefragt und wurden nach Einstellung der Produktion zu begehrten Sammlerstücken. Insbesondere Schiffe der Bretonenflotte erzielen heute hohe Preise auf dem Gebrauchtmarkt.
Bereits 1995 stellte Games Workshop die aktive Unterstützung von Manowar leider ein. In einigen Ländern blieben dann Restbestände noch bis 98 über den Versandhandel erhältlich. Und die genauen Gründe kennt man bis heute nicht und die sind bis heute auch nicht vollständig geklärt. Möglich ist, dass sich auf Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k konzentriert wurde und der Produktionsaufwand für die Metallminiaturen ziemlich hoch war und der Verschleiß der Gussformen wahrscheinlich auch seinen Beitrag dazu beigetragen hat. Unter Fans kursiert auf jeden Fall das Gerücht, dass es beim Umzug des Unternehmens Teile der Produktionsdaten verloren gingen und dann einfach nicht weiter hergestellt werden konnte.
Trotz seiner kurzen Lebensdauer gilt Manowar bis heute als eines der angeblich gelungensten Specialist-Games von Games Workshop. Viele Spieler loben das atmosphärische Spielgefühl, die abwechslungsreichen Flotten, die taktische Bedeutung von Wind und Manöver, das innovative Aktivierungssystem und die detaillierten Schiffsschäden. Kritisiert wurden hingegen die teilweise unausgewogenen Fraktionen sowie der hohe Verwaltungsaufwand durch die zahlreichen Schiffskarten und Marker. Auch Jahrzehnte nach seiner Einstellung besitzt Manowar eine aktive Fangemeinde. Viele Spieler betrachten es noch immer als eines der stimmungsvollsten und originellsten Tabletop-Systeme, das Games Workshop jemals veröffentlicht hat. Es verbindet die Fantasy-Welt von Warhammer mit den dramatischen Seekriegen des Zeitalters der Segelschiffe und schafft damit ein Spielerlebnis, das bis heute einzigartig geblieben ist.
Und das soll es heute mit Manowar gewesen sein. Aber wir bleiben auf hoher See. Und da wir auf hoher See nicht in eine Gasse Altdorfs einbiegen können, betreten wir einfach eine kleine, schnuckelige Schatzinsel. Und passend zu Manowar haben wir für die Seitengasse das Thema Dreadfleet mitgebracht.
Mit Dreadfleet veröffentlichte Games Workshop im Oktober 2011 ein neues Brettspiel, das die Spieler auf die stürmischen Meere der Warhammer-Fantasy-Welt führte. Anders als jetzt beim klassischen Seekriegsspiel Manowar der 1990er Jahre, handelte es sich bei Dreadfleet um ein in sich geschlossenes Spiel, das als limitierte Sonderedition erschienen ist. Es verband aufwendig gestaltete Miniaturen mit einem erzählerischen Kampagnenhintergrund und spektakulären Seeschlachten.
Im Mittelpunkt des Spiels steht der Konflikt zwischen zwei legendären Flotten. Der untoten Dreadfleet des Vampirpiraten Graf Noctilus und der Grand Alliance unter Führung des berühmten Freibeuters Jago Roth? Man weiß es nicht. Die Handlung orientiert sich am gleichnamigen Roman von Phil Kelly und spielt im Jahr 2522 des imperialen Kalenders. Und obwohl dieses Jahr zeitlich bereits in die Epoche der Endtimes fällt, bleibt die Chaos-Invasion Archaons im Hintergrund der Geschichte und weitestgehend unerwähnt. Stattdessen konzentriert sich die Handlung vollständig auf den uralten Konflikt zwischen den Mächten der Untoten und den lebenden Freibeutern der Warhammer-Welt. Die namensgebende Dreadfleet ist eine Flotte, wie schon gesagt, unter dem Kommando von Count Noctilus, aka Nikolaus von Karstein. Da die Karsteins niemals in den Genuss kamen, über einen langen Zeitraum größere Macht aufzubauen und dazu neigten, in Sylvania untereinander zu intrigieren, wurde Noctilus dem überdrüssig. Und deswegen machte er sich auf die Suche nach einem alternativen Weg, Macht anzuhäufen.
In alten, verdorbenen Schiffen erlangte er das Wissen über die Winde der Magie, die wie Wellen über Malus die Warhammer-Welt ebbten. In einer dieser Schriften war außerdem die Rede von einem Malstrom, gelegen im berüchtigten Galonenfriedhof. Sowas wie das Bermuda-Dreieck der Warhammer-Welt. Dieser Malstrom war die Quelle unermesslicher Magie, die versunkene Schiffe und ihre ertrunkenen Besatzungen oder die Kadaver von monströsen Meereskreaturen zu sich zieht.
In der Geheimnisnacht vollzog Noctilus ein großes Ritual und erweckte 1200 von ihm selbst geschlachtete Seelen und ließ sie in der exakten Art des Malstroms um sein Schloss wirbeln. Blitze zuckten über die Länder und Donner erklang, der angeblich sogar Karl Franz aus dem Bett aufschrecken ließ. Mit dem letzten lautesten Donnern verschwand sein gesamtes Schloss aus Sylvania, während sein manisches Lachen noch durch die Luft hallte. Er hatte es also geschafft, sein Schloss von Sylvania aus direkt in den Galionenfriedhof zu translokalisieren, wo es mit den umliegenden Schiffswracks verschmolz und sich in einen Behemoth von einem Schiff verwandelte, auf dessen Deck nun das gesamte Schloss thront, die Bloody Reaver.
Da ein Schiff für eine Flotte aber nicht ausreicht, begann Noctilus damit, untergangene Schiffe und deren jetzt untote Crew in seinen Dienst zu binden. Die Dreadfleet wächst im Endeffekt mit jedem Schiff, das in den Ozeanen sein Ende findet, denn früher oder später landen sie alle im Galeerenfriedhof.
Doch die Dreadfleet besteht nicht nur aus namenlosen Sklaven, auch einige Berühmtheiten wurden von Noctilus rekrutiert oder haben sich ihm freiwillig angeschlossen.
Zum Beispiel König Amanhotep, der Intolerante, auf der Curse of Sundry, ein Gruftkönig, der sich Noctilus anschloss, um Rache für einen Raub an ihm zu nehmen. Oder Warngeist auf der Shade Wraith, ein ehemaliger Söldnerkapitän, der verblendet von seinem Wunsch nach Unsterblichkeit eine Reise durch die Chaosreiche antrat und als hasserfüllter Untoter wieder zurückkehrte und von Noctilus in seinen Dienst gezwungen wurde.
Oder auch Todrek Hackhart auf der Black Kraken. Ein Chaoszwerg, der Noctilus beigetreten ist, im Austausch für die Chance, seinen ehemaligen Gildenkollegen Red Brock Gunnarsson zu vernichten. Er ist unterwegs, eben in der Black Kraken, und dies ein Unterseeboot in Gestalt eines Kraken, das, so munkelt man, ein eigenes Bewusstsein besitzt und die Essenz eines Dämonen enthält.
Und schließlich darf auch nicht fehlen Scratch Half-Dead in Scabrus, ein ehemaliger Skaven-Piratenkapitän des Scurvy-Clans, dessen gesamtes Schiff von einem Orb-Leviathan verschluckt wurde, also einem riesen Anglerfisch. Zwar versuchten sich die Skaven aus ihrem Gefängnis freizufressen, starben jedoch dabei.
Noctilus sah Potenzial in dem Leviathan und erweckte ihn von den Toten, wusste jedoch nichts von den Skaven im Inneren. Und diese, nun untot, machten sich sofort daran, den Leviathan von innen heraus zu einer schwimmenden Schiffsmonstrosität auszubauen. Mit der Beendigung ihrer Arbeit ließen sie die Haut des Leviathans wie einen Vorhang fallen und eröffneten das Feuer auf Noctilus. Dieser war so beeindruckt, dass er einen Waffenstillstand ausrief und rekrutierte Scratch mit dem Versprechen auf Reichtum in Form von Warpstein.
Und nun zu den Gegenspielern der Dreadfleet, die Grand Alliance. Der Anführer der Grand Alliance ist Captain Jaego Roth. Als Sohn eines Kartografen kam er schon früh in Berührung mit der Weite der Welt und zumindest den Zeichnungen von exotischen Orten. Sein Vater bestärkte ihn dabei, verfiel jedoch mit dem Alter in eine Art Wahn, in dem er ständig von seiner letzten Fahrt erzählte und den Schrecken, die er dort erlebt hatte, welche noch schlimmer waren als der Verlust seiner beiden Beine durch einen Meeresriesen.
Roth, mittlerweile erwachsen, konnte dann den geistigen Verfall seines Vaters nicht mehr ertragen und nutzte sein vorzeitiges Erbe, um sich ein kleines Schiff zu kaufen und eine Crew anzuheuern, der er vertraute. Dann segelt er für die nächsten 30 Jahre über die Meere, mal um Handel zu treiben, aber vor allem, um als Freibeuter für die verschiedensten Fürsten zu kämpfen. Nach all dieser Zeit von Abenteuern, Kämpfen und Tod verlangt es ihm dann schließlich nach mehr Sicherheit. Mittlerweile hatte er Frau und Kind im Heimathafen und ein Raubzug an den Küsten Lustrias, der fast zu der Vernichtung seines Schiffs führte, markierte dann den Wendepunkt. Roth machte sich auf den Weg nach Hause, um fortan ein ruhiges Leben zu leben.
Bei seiner nächtlichen Ankunft in Sartosa stand dieses aber in Flammen. Ein überlebender Seemann, der an Bord gezogen wurde, erklärte dann das Undenkbare. Trotz seiner enormen Piratenflotte war Sartosa überfallen worden. Ein riesiges Schiff, schon fast mehr eine schwimmende Festung, ein Geisterschiff und eine Art mechanischer Kraken, waren in den Hafen eingefallen. Die Legenden von Graf Noctilus waren also mehr als nur eben das. Auch für seine Familie war es zu spät. Vater, Ehefrau und Kind waren tot. Roth schwor Rache, wusste jedoch, dass ein Schiff nicht genügen würde. Er begab sich ins Imperium, um Hilfe dabei zu ersuchen, die verfluchte Flotte zu vernichten, wurde jedoch enttäuscht.
Das Imperium befand sich eben im Krieg und brauchte alle Ressourcen für den eigenen Konflikt. In Altdorf wurde er dann schließlich beim Großtheogonisten Volkmar von Hindenstern oder besser bekannt als Volkmar dem Grimmigen vorstellig. Seine Hoffnungen, dass der Kult Sigmars ihn unterstützen würde, wurden ebenfalls enttäuscht, sodass er dann rasend vor Wut feststellte, dass er auf sich allein gestellt war.
In der Nacht stahl er das Schiff des Großtheogonisten, die Sigmars Wrath. Im Gegensatz zu seinem eigenen Schiff war dieses riesig. Bestückt mit 180 Kanonen, einer eigenen Kathedrale an Deck, deren Aura dunkle Magie abhält, und einer Sigma-Statue am Bug, welche Schiffe mit ihrem Hammer zerschmettern kann. Um nicht alles zu verraten, was in dem Buch Dreadfleet passiert, hier nun einfach die restlichen Mitglieder der Grand Alliance: Aranesa Saltspite auf dem Schiff Swordfish, eine berühmte Piratenkapitänin, die ihre mutierten Beine selbst amputierte und durch die Knochen von Schwertfischen ersetzte und sich Roth für ein Fass feinsten telianischen Rums anschloss.
Der goldene Magus auf dem Schiff Flaming Scimitar, ein arabianischer Pirat, der sich selbst als den Sultan der Meere bezeichnet und dessen Schiff durch Magie bzw. durch ein Luftelementar angetrieben wird und sich mit Hilfe eines Feuerelementars verteidigt.
Dann noch Red Brock Gunnarsson und sein Schiff Grimnir's Thunder, der schon erwähnte Erzfeind von Todrick Hackard, welcher sein erstes Schiff, die Grungnis Forge, zerstörte und sich Roth anschloss, um seinen Groll gegen den Chaoszwerg zu tilgen. Sein jetziges Schiff gehört zur Klasse der Dreadnoughts, der Zwerge, welche mit Dampftechnik und großen Rädern angetrieben wird und so trotz seiner Größe hohe Geschwindigkeiten erreichen kann und sich sogar wie ein Panzer auf der Stelle drehen kann. Captain Prince Irelian auf der Sea Drake ist ein kampftüchtiger Hochelf, der die Diplomatie verachtet und Duelle schätzt. Durch den Tod seines Bruders in Schuldgefühle gestürzt, erfuhr der Prinz vom Galeonenfriedhof und dass dieses alles Tote anzog. In der Hoffnung, seinen Bruder oder zumindest seine Seele dort zu finden, schloss der Prinz sich Roth an, welcher das gleiche Ziel hatte.
Und die Spieler erleben diesen Konflikt in einer Reihe von Szenarien, die den Kampf zwischen den beiden Flotten nachzeichnen. Die Schlachten finden zwischen Inseln, Wracks, Untiefen und Seeungeheuern statt und erinnern eher an einen Abenteuerfilm als an eine historische Seeschlacht.
Dreadfleet wurde als luxuriös ausgestattete Komplettbox veröffentlicht. Alle benötigten Miniaturen, Regeln und Spielmaterialien waren bereits enthalten. Der Inhalt umfasste das Regelbuch, eine große Seekarte als Spielmatte, 10 detaillierte Kriegsschiffe, eine Drachenhilfseinheit, eine Luftschiffhilfseinheit, 7 Inseln, 5 Schiffswracks, 3 Seeungeheuer und weitere Marker. Besonders zu erwähnen sind die Miniaturen. Jedes Schiff besaß ein individuelles Design und stellte eine berühmte Persönlichkeit oder Fraktion der Warhammer-Welt dar. Die Modelle gehörten zu den aufwendigsten Kunststoffminiaturen, die Games Workshop bis dahin produziert hatte.
Und im Gegensatz zum klassischen Tabletop-Spiel mit frei zusammengestellten Armeen konzentriert sich Dreadfleet auf die 10 einzigartigen Kriegsschiffe. 5 gehören eben zur Grand Alliance der lebenden Kapitäne, während 5 weitere die untote Dreadfleet repräsentieren. Jedes der Schiffe verfügt dann über eigene Werte, Sonderregeln und besondere Fähigkeiten und dadurch fühlt sich jedes Schiff einzigartig an und erfüllt eine spezielle Rolle innerhalb der Flotte. Die Grand Alliance vereint unterschiedliche Seefahrertraditionen in der Warhammer-Welt. Ihre Schiffe repräsentieren Mut, Entschlossenheit und den Widerstand gegen die Mächte der Finsternis. Die Dreadfleet hingegen besteht aus verfluchten Kriegsschiffen, Geistergaleonen und dämonischen Konstruktionen. Ihre Besatzungen setzen sich aus untoten Geistern und finsteren Kreaturen zusammen, die den Willen ihres Herrn Graf Noctilus ausführen.
Dreadfleet wurde als leicht zugängliches Brettspiel konzipiert. Die Regeln sind deutlich einfacher als die vieler klassischer Tabletop-Systeme von GW. Eine Spielrunde gliedert sich in 4 Phasen. Die Statusphase, zu Beginn jeder Runde werden anhaltende Effekte überprüft. Viele Ereignisse bleiben mehrere Spielzüge aktiv und können das Geschehen auf dem Schlachtfeld beeinflussen.
Die Schicksalsphase. Anschließend ziehen beide Spieler eine Schicksalskarte. Diese Karten repräsentieren unvorhersehbare Ereignisse wie Stürme, Monsterangriffe, göttliche Eingriffe oder besondere Heldentaten. Gleichzeitig wird durch diese Karten häufig die Windrichtung verändert. Der Wind spielt eine zentrale Rolle im Spiel, geht halt um Schiffe, also auch viele Segelschiffe, und beeinflusst die Bewegung nahezu aller Schiffe. Die Aktionsphase bildet das Herzstück des Spiels. Die Spieler aktivieren ihre Schiffe eben abwechselnd. Während ein Spieler ein Schiff bewegt und handeln lässt, wartet sein Gegner nicht passiv ab, sondern aktiviert unmittelbar danach eines seiner eigenen Schiffe. Diese Aktivierungsform sorgt dafür, dass beide Spieler ständig am Spielgeschehen teilnehmen. Und es ist meiner Meinung nach die beste Aktivierungsform.
Auf jeden Fall. Jede Aktivierung besteht dann aus mehreren Schiffen. Als erstes kommen die Befehle. Die großen Kriegsschiffe können dann besondere Befehle erhalten. Dazu muss ihr Kapitän einen Kommandowurf bestehen. Mögliche Befehle sind zum Beispiel zusätzliche Bewegung, verbesserte Manöver, Reparaturen und Abwehrfeuer gegen Angriffe. Das zweite ist die Bewegung, die orientiert sich an klassischen Seekriegsspielen. Schiffe bewegen sich zunächst geradeaus und dürfen anschließend abhängig von ihrem Schiffstyp wenden. Die aktuelle Windrichtung beeinflusst die Geschwindigkeit erheblich. Rückenwind beschleunigt ein Schiff, Gegenwind verlangsamt es. Nach der Bewegung können Schiffe ihre Kanonen einsetzen. Der Beschuss erfolgt über die berühmten Breitseiten, also Geschützsalven entlang der Steuerbord- oder Backbordseite eines Schiffes. Je nach Entfernung werden Trefferwürfe benötigt. Gelingt ein Treffer, darf das Ziel versuchen, den Schaden durch seine Panzerung oder robuste Konstruktion abzufangen. Misslingt dies, erhält das Schiff eine Schadenskarte. Dadurch verändert sich der Zustand eines Schiffes im Verlauf der Schlacht ständig.
Die dritte Phase sind die Enterkämpfe. Kommt ein Schiff in direkten Kontakt mit einem Gegner, beginnt ein Enterkampf. Dieser gehört zu den atmosphärischsten Elementen des Spiels. Zunächst treten die Kapitäne in einem Duell gegeneinander an. Die Anzahl ihrer Würfe wird durch ihre persönliche Fähigkeit dann bestimmt und der erfolgreichere Kapitän verwundet seinen Gegner. Sobald die Kapitäne dann gekämpft haben, geraten die Mannschaften aneinander. Die Besatzungsstärke bestimmt die Zahl der geworfenen Würfel und Verluste können erheblich sein und ein Schiff innerhalb von wenigen Runden kampfunfähig machen, weil wenn dir die Leute wegsterben auf einem Schiff, dann kann es auch nicht mehr bedient werden. Enterkämpfe vermitteln eben das Gefühl klassischer Piratenfilme und unterscheiden Dreadfleet deutlich von vielen anderen Seekriegsspielen. Die vierte Phase ist dann die Endphase. Am Ende einer Runde werden die Siegbedingungen überprüft. Je nach Szenario können dann unterschiedliche Ziele erfüllt werden müssen, etwa das Versenken eines bestimmten Schiffes, das Bergen eines Schatzes oder die Flucht aus einem gefährlichen Seegebiet. Das zentrale Merkmal von Dreadfleet ist sein hoher Zufallsanteil. Schicksalskarten, Schadenskarten, Windänderungen und Würfelwürfe sorgen dafür, dass eben jede Partie anders verläuft. Für manche Spieler ist das ein Nachteil, weil strategische Planung durch unvorhersehbare Ereignisse beeinträchtigt werden kann. andere sehen aber gerade darin eine große Stärke des Spiels. Dreadfleet ist eben da, um Geschichten zu erzählen. Stürme, Monsterangriffe, explodierende Kanonen oder heldenhafte Interaktionen sorgen regelmäßig für filmreife Momente. Und auch die Seeungeheuer tragen zu diesem Eindruck bei. Riesige Monster können plötzlich aus der Tiefe auftauchen und eine Schlacht vollkommen verändern.
Die Reaktionen auf Dreadfleet fielen gemischt aus. Gelobt wurden vor allem die herausragenden Miniaturen, die hohe Produktionsqualität und die atmosphärische Präsentation. Kritisiert wurden dagegen der hohe Zufallsfaktor und die vergleichsweise geringe taktische Tiefe im Vergleich zu klassischen Tabletop-Spielen. Dennoch entwickelte sich Dreadfleet schnell zu einem begehrten Sammlerstück. Da das Spiel nur in begrenzter Auflage produziert wurde, verschwand es nach relativ kurzer Zeit wieder aus dem Sortiment von GW. Trotzdem hinterließ Dreadfleet Spuren im Warhammer-Universum. Mehrere seiner Figuren tauchten später erneut auf. Besonders Graf Noctulus und Aranessa Saltspite wurden durch die Erweiterung Curse of the Vampire Coast für das Computerspiel Total War Warhammer 2 einem breiteren Publikum bekannt. Heute gilt Dreadfleet als ungewöhnliches, aber faszinierendes Kapitel der Geschichte von GW und das Spiel verband aufwendige Miniaturen mit spannenden Seeschlachten und die reiche Hintergrund von Warhammer Fantasy zu einem atmosphärischen Abenteuer, das bis heute viele Fans begeistert.
Und das soll es mit unserer Seitengasse oder Seitenschatzinsel gewesen sein. Ich kann aber nur sagen, ich hätte tatsächlich mal Bock, das Spiel zu spielen. Je mehr ich mir dazu durchgelesen habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie sehr sich das eigentlich von allen anderen Warhammer-Spielen unterscheidet. Zumindest, wie ich das verstanden habe. Weil das ist ja, du spielst ja im Endeffekt diesen Roman nach in verschiedenen Szenarien. Zum Beispiel dieser Khemri-Gruftkönig, der sich Count Noctulus anschließt. Hier ja. Der schließt sich ja an, weil Jaego Roth ihn beklaut, um Geld zu haben, um die Piraten zu bezahlen, die seiner Flotte beitreten. Und so wie ich das verstanden habe, ist das dann immer ein Spiel zum Beispiel. Also ich weiß jetzt nicht, ob es exakt das Szenario ist, aber so stelle ich es mir halt vor, dass halt, also du fängst da mit deinem kleinen Schiff an, versuchst das Gold zu stehlen, da wegzukommen, wahrscheinlich kämpfst du dann gegen das Khemri-Schiff und irgendwelche Hilfsschiffe und so und versuchst da wegzukommen, damit du eben mehr Piraten anheuern kannst. Und das, finde ich, ist eine coole Sache. Einfach, dass du eine vorgefertigte Story nachspielst, aber eben diese großen Zufallselemente da drin sind. Dass eben, du weißt nicht, ob das klappt, du weißt nicht, wie die Schlacht verläuft, weil eben durch irgendwelche Zufallskarten der Wind sich drehen kann oder plötzlich taucht ein riesiger Oktopus auf. Finde ich super spannend irgendwie.
Ja, klingt schon geil. Aber ich hätte auch wirklich Bock, Manowar zu spielen, weil das sehr klingt wie Battlefleet Gothic für Warhammer Fantasy.
Ja, fänd ja, das war auch das Erste, was ich mir gedacht habe, dass es halt super ähnlich klingt zu Battlefleet Gothic. Und ich meine, die werden das ja auch, also ich weiß gar nicht, welches als erstes da war, aber es wird ja, das eine wird ja auf dem anderen basieren. Das ist ja auf jeden Fall so.
Ja.
Aber ich finde es schon da auch so cool, dass du halt, keine Ahnung, du kannst den Mast treffen und dann kann sich das Schiff nicht mehr gut bewegen oder du hast einen Glückstreffer und triffst irgendwie das Schwarzpulverfass und das Schiff explodiert und so. Ich liebe sowas. Also ich kann auch gar nicht verstehen, also ich kann es schon verstehen, aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie dieser Zufallsfaktor Leute abfacken kann. Weil das ist genau das, was ich geil finde an an alten Warhammer-Editionen und Tabletop-Spielen allgemein, ist halt, dass halt denkwürdige Momente entstehen. Ob ich dann gewinne oder nicht, ist dann auch egal.
Voll. Geht mir genauso, ja.
Ja, also es ist halt, ne, natürlich mag ich es zu gewinnen, beziehungsweise wenn du 5 Spiele spielst und 5-mal verlierst, dann wird es halt auch langweilig. Aber im Endeffekt geht es mir darum, geile Momente in einem Tabletop zu haben, wo man irgendwie nach einem halben Jahr noch drüber lacht.
Ja, total. Alright.
Ja, vielleicht werde ich mir mal eine Dreadfleet Box holen. Also ich habe gesehen, die waren so irgendwas von 100 bis 150 Euro.
Das geht ja tatsächlich, ne?
Ja, ich glaube, ich hatte sogar eine für 80 oder so gesehen. Da hat dann halt dieser Spielteppich gefehlt, aber alles andere war drin. Also kann man sich, glaube ich, mal geben.
Ja.
Besonders, falls ja auch als Brettspiel konzipiert wurde. Also es wird, glaube ich, für Leute, die schon mal Warhammer gespielt haben, wird es ziemlich einfach, da reinzukommen.
Mhm.
Und vielleicht kann man ja sogar mal jemanden begeistern, der noch nie Warhammer gespielt hat. So. Ach so, ich wollte ja noch kurz auf Kommentare eingehen, die wir bekommen haben. Und da waren sehr viele nette Kommentare bei. Auch sehr schön, wie das mit den Kommentaren gewachsen ist, weil es werden immer mehr Und es macht echt Spaß, sie zu lesen und auch mit den Leuten zu schnacken oder die zu beantworten. Viel Lob gab es. Ich möchte es aber gar nicht alles vorlesen. Aber zum Beispiel in Bezug auf letzte Folge, da habe ich ja über diesen Kanal gesprochen, als wir über, na, wie hieß es nochmal?
Darkwater.
Ja, genau. Da gab's ja, habe ich ja einen YouTube-Kanal erwähnt, der das meinte, dass das Spiel einfach nicht durchspielbar ist, außer man hat bestimmte Figuren dabei. Und dieser Kanal ist übrigens Olden Demon. Und das hat Angry German geschrieben, wilder Name. Was mich sehr gefreut hat, wirklich sehr gefreut hat, ist, dass Zigor, der Cosmos Chaotica, den ich vorhin schon erwähnt habe mit dem Skaven-Projekt, dass der alle Folgen durchgehört hat und geschrieben hat, dass die Playlist auch gerne chaotisch durchgesetzt werden kann. Also, mir ist offiziell wieder erlaubt worden, ranzigen Schrammelpunk auf die Playlist zu setzen.
Aber nicht von mir.
Nee, aber von mir.
Okay, Leute, ab der nächsten Folge sind wir nur noch zu zweit. Nils und Paul.
Endlich wieder Schleimkeim, Leute.
Punker raus aus dem Hobby. Sag, wie es ist.
Und was ich, das müssen wir uns vielleicht auch mal angucken in Zukunft, vielleicht noch eine Spezialfolge. Gerard, ich keine Ahnung, wie man es ausspricht, hat sich auch bedankt für eine Folge und hat erwähnt, dass es noch zwei Brettspiele gibt, und zwar Chaos Marauders und Chaos in der alten Welt. Und es hat mir beides nichts gesagt, und Chaos in der alten Welt habe ich mir auf jeden Fall angeguckt, und das sieht echt wild aus, weil das ist ein Spiel, da spielst du einen der Chaosgötter und versuchst, die alte Welt einzunehmen. Und das würde ich mir auch mal gerne angucken, was da,
das klingt,
wie das funktioniert. Ja. Würde ja sogar aktuell, nach aktuellem Age of Sigmar-Lore, könnte ich ja sogar die gehörnte Ratte landen. Wird wahrscheinlich nie in dem Spiel sein, aber gut. Naja, ich würde mal sagen, wir packen zusammen.
Ja, wie immer, ne, schreibt uns gerne Kommentare, wie Jeremy schon meinte, folgt uns auf Instagram, lasst Likes da, folgt uns bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und jetzt bleibt nur noch die Playlist. Jeremy, was hast du mitgebracht?
Ich habe passend zum Thema, ich hatte ja letztes Mal schon einen Piratensong und konnte mir diesmal noch einen aussuchen. Da habe ich genommen das LeChuck-Theme von Monkey Island, gespielt von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Marcello Musalski. Kann ich nur empfehlen.
Ja, cool. Ja, Monkey Island war auch super Spiel.
Ja, sowieso. Eins meiner Lieblingsspiele. Habe ich schon gespielt, als ich nicht lesen konnte. Bin nicht weit gekommen.
Ich habe heute mitgebracht Nagelfahr von Obscurity. Mal wieder Metal. Und das geht um die nordische Sage des Schiffes Nagelfahr, was aus den Nägeln der Toten hergestellt wurde und auf dem Untote über die Meere fahren.
Ich glaube, du musst noch betonen, passend. Es geht nicht um die Nägel, die die Leute besessen haben, sondern um die Finger- und Fußnägel der Leute.
Exakt. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, nächstes Mal hören wir uns mit Rittern, die Leute mit Schwarzpulverwaffen vorschicken und trotzdem ihre Ehre behalten. Da geht es nämlich um Bretonia.
Seid gespannt.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.